Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldstudie, dem etwas anderen Jagd-Podcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Ich bin Claudia und habe heute wieder einen ganz besonderen Gast, und zwar die liebe Caroline. Caroline, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Carolina. Ich komme aus Wien in Österreich und ich habe einen Jagd-Concept Store gegründet mit einer Jagdschule. Und wir betreuen natürlich unsere Jungjäger auch in verschiedenen Revieren nach. Und das machen wir mit ja, großer Begeisterung, würde ich sagen. Und eigentlich auch sehr guten Erfolg.
Das ist die Hunters Lodge, ne? Dass wir das gleich schon mal
Genau. Die
sagen.
Hunters Lodge in Wien. Dort sind wir, ich nenne es immer, einen riesigen, ja, Spielplatz für Jäger und Jagdinteressierte. Wir machen dort von der Wildbretverarbeitung über die Ausbildungen alles, was zur Jagd eigentlich dazugehört.
Sehr cool. Und du bist sehr passionierte Flintenschützin,
Ja, das stimmt
ne?
auch, ja. Ich bin im Nationalteam für Olympisch Trapp fürs Flintenschießen und bin dort eigentlich ziemlich viel unterwegs und versuche so alles eigentlich unter einen Hut zu bekommen und das gelingt mir derzeit recht gut.
Sehr gut. Deswegen schön, dass du hier im Podcast zu Gast
Ja,
bist.
vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du jetzt zu erzählen hast. Du weißt schon ein bisschen, wie es abläuft. Ich stelle dir gleich Fragen. Diese Fragen bekommen alle von mir gestellt, dass wir einfach ein umfassendes Bild darüber bekommen, was für Leute jagen eigentlich und welche Einstellung. Und auch für dich, das Ganze ist uncut. Das heißt, wenn du irgendwelche Schimpfwörter oder so benutzt, ist das nicht schlimm, aber dann muss ich das kennzeichnen. Genau, ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein und ich frage dich gleich mal, was dein prägendster Moment bis jetzt in deiner jagdlichen Laufbahn war.
Mein prägendster Moment war, wenn ich mich zurückerinnere an unsere Drückjagd im eigenen Revier. Dieses Erlebnis hat eigentlich nicht einmal was mit einem Abschuss zu tun, sondern ich stand auf meinem Stand, bereit, natürlich vollkommen nervös und auf einmal geht mich ein Stück Rotwild an, zieht auf mich zu und bleibt 1,5 Meter vor mir stehen. Ja, ein riesiger Hirsch, wir schauen uns beide ins Auge und dann war er auch schon wieder weg. Und das war
Wow.
ein sehr prägendes Ereignis.
Das
Und da
glaube
hat man
ich.
noch einmal mehr Respekt vor der Natur, wenn man in so einem nahe Verhältnis zu so einem Stück kommt, ja.
Ja, wow. Warst du am Boden oder warst du auf einem Stand?
Ja,
Also.
am Boden.
Oh.
Ja. Ich sage immer, ich hätte eigentlich mit meiner Waffe das Auge ausstechen können. So nah ist der Hirsch gekommen. Das war sicher ein mehrjähriger Hirsch. Das war schon wirklich, da geht es einem anders, ja.
Was ging dir da so durch den Kopf?
Gar nichts. Es war eine pure Verwunderung und Erstaunen, dass man doch, wenn man sich nicht bewegt, so eins mit der Natur wird, dass man nicht bemerkt wird und auch Dankbarkeit, so nah an ein Wildtier heranzukommen, weil das ist ja eigentlich in der Jagd, gerade beim scheuen Rotwild, nicht so oft der Fall. Ja.
Ja. Ja, wow. Das klingt echt, echt spannend. Ich habe total Gänsehaut. Weil gerade so ein Hirsch, der ist ja noch mal besonders anmutig, ne?
Ja, und auch sehr, sehr groß. Ja, das war sehr prägend. Ja.
Glaube ich. Hat dich das irgendwie in deinem weiteren jagdlichen Leben beeinflusst? Denkst du da noch manchmal dran bei der Jagd?
Ja, sehr oft eigentlich. Vor allem, wir sind bei vielen Gesellschaftsjagden und bei den meisten Gesellschaftsjagden ist es ja nicht so spannend, wie es oft dargestellt wird. Und dann hin und wieder denkt man doch an das Erlebnis zurück und erinnert sich, es ist eigentlich in der Jagd alles möglich und es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja, und kein Tag ist gleich, ne?
Genau. Und meistens die Geschichten, wo man sich denkt, die muss erfunden sein, ist meistens wahr.
Ja, ich finde das eine coole Geschichte. Ich finde es auch immer wieder schön, wenn die Leute solche Geschichten erzählen und nicht von irgendeinem besonderen Abschuss,
Ja.
weil das ja einfach wieder der Punkt ist. Es ist halt so viel mehr als nur das Schießen, ne?
Ja, das finde ich, Das ist ein wirklich wichtiger Punkt und den versuchen wir auch allen mitzugeben, dass die Jagd nicht, wie es oft gerade von Jagdgegnern porträtiert wird, der Jäger ist, der betrunken am Hochstand sitzt und auf alles schießt, was sich bewegt. Und wir versuchen das aktiv anders darzustellen auf Social Media und auch unseren Jungjägern das ganz anders beizubringen und mitzugeben.
Total schön auf jeden Fall. Mega. Ja, danke da auch für eure Arbeit.
Ja,
Gibt
danke.
es denn für dich irgendeine bestimmte Erfahrung, die dich so in deinem Jagdstil oder in deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Jagdstil. Also ich würde sagen, was mich schon stark beeinflusst hat, ist das Jagen mit Jagdhund. Wenn man einmal gewohnt ist, dass man einen Partner an seiner Seite hat, der einen so unterstützt in der Jagd, vor allem bei Nachsuchen. Wir haben ein Waldrevier im Wienerwald, da ist viel dichte Vegetation und wenn das Stück auch eine abspringt, 2, 3 Meter weit, dann plagt man sich als Mensch oft und es ist dann doch beeindruckend zu sehen, wie einfach diese Arbeit für den Jagdhund ist und wie schnell man dann das Stück zustande bringt. Und das ist schon eine Erfahrung. Also unser Jagdhund ist leider letztes Jahr verstorben im April. Und wir haben, wenn man es gewohnt ist, dass man jemanden hat, der einen da im Notfall unterstützt, geht man mit einem ganz anderen, unsicheren Gefühl auf die Jagd. Weil man weiß, der Hund ist meine Versicherung. Ich finde das Stück mit dem Hund. Und ohne ist es nicht dasselbe. Ja. Und das hat einen schon geprägt, ja.
Also da wirklich zu sagen, okay, ich jage mit meinem Hund als Partner,
Genau.
und habe auch noch mal ja, ein Backup dabei. Falls was schief
Ja.
geht, dann weiß ich, mit meinem Hund, dann kriege ich das auch.
Ja, genau.
Ja, ich sage immer, so ein Jagdhund, der ist eigentlich wie so eine Superkraft, ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir waren gestern lustigerweise erst in unserem Revier in der Steiermark und wir sind dazwischen die Hochstände abgegangen mit unseren Hunden. Die sind beide 9 Monate alt und beginnen gerade erst mit der jagdlichen Ausbildung, aber es ist trotzdem faszinierend, wie viel Witterung die aufgenommen haben. Man erkennt das ja als Hundeführer sofort und wie schwach die menschlichen Sinne sind, weil ich habe davon nichts wahrgenommen. Und auch wenn ich gesehen habe, mein Hund hat dort die Witterung wahrgenommen, ja, ich sehe es aber nicht, wenn das irgendwo im Busch steht, das Stück. Und das ist schon beeindruckend.
Gerade so ein Jagdhund, ich meine, die sind dafür geboren. Für die gibt es ja wenig anderes als Witterung und Jagen gehen. Ich habe es vorhin bei meiner Hündin beobachtet. Die hat eine Amsel im Garten gesehen und stand 50 Minuten am Fenster vor. Wo ich mir denke, muss ja irgendwann langweilig werden, aber die ist dann erst
Nein.
wiedergekommen, als die Amsel weg war.
Ja, genial. Ja, das können sie schon. Es hat schon einen Sinn, warum die Jagden jahrhundertelang daraufhin gezüchtet worden sind. Ja.
Auf jeden Fall. Und sie sind eben treue Begleiter und treue Helfer, ne?
Ja, definitiv. Ja.
Okay. Ja, perfekt. Danke dafür die Antwort. Ich würde sagen, wir gehen ins nächste Überkapitel, Ethik und Verantwortung in der Jagd. Jagen ist ja für viele eine Passion, für manche eine Verantwortung. Wie ist es für dich? Wie würdest du das beschreiben?
Also ich würde eher sagen, dass es für mich ein Lebensstil ist oder geworden ist, einfach weil ich beruflich da natürlich involviert bin. Andererseits, weil wir die Jagd nicht nur als Verantwortungsbereich wahrnehmen, sondern auch die ganze Lebensmittelgewinnung durch die Jagd. Da gehört so viel mehr dazu. Man geht mit ganz viel anderen Augen durch den Wald. Man nimmt die Natur anders wahr. Man nimmt die Zusammenhänge zwischen der Natur, Jahreszeiten, Pflanzen. Das ist etwas ganz was anderes, wenn man jagen geht und die Augen offen hält und sich auch dafür interessiert, ja. Und man nimmt sich einen Jagdhund, man richtet sein Leben eigentlich dann auf die Jagd aus. Ja, darum würde ich es eher als Lebensstil bezeichnen, als Verantwortungsbereich. Natürlich hat man Verantwortung und wir wären keine fernen Jäger, wenn wir uns dieser Verantwortung nicht bewusst wären. Aber es gehört noch mehr dazu für mich, ja.
Finde ich, hast du schön beschrieben. Ich werde ganz oft gefragt, so wenn du Naturliebhaber bist, warum gehst du nicht einfach wandern? Ne?
Ja, wir hatten da ein lustiges Beispiel letztes Jahr, weil wir haben uns in der, also wir sind in Wien, geografisch ist die Steiermark ein bisschen weiter entfernt von Wien. Und wir haben schon lange uns überlegt, eine zweite Jagd dazuzunehmen. Gerade die Berge sind eine neue Herausforderung, das Panorama. Und wir haben uns eigentlich, bevor wir diesen Gedanken hatten, ein zweites Revier dazuzunehmen, uns überlegt, sollen wir uns nicht ein Ferienhaus irgendwo nehmen? Und dann haben wir so überlegt, ja, aber dann sitzen wir in diesem Ferienhaus und was machen wir dort? Und somit wurde es die Jagd mit einer Jagdhütte, die man wie ein Ferienhaus nutzen kann, weil das
Mega.
irgendwie dann doch irgendwie das ganze Leben beeinflusst, die Jagd. Gerade mit Jagdhund, man muss die auch beschäftigen. Und somit haben wir den Spieß eigentlich umgedreht.
Aber total schön, ne? Ich meine, jetzt habt ihr eine
Ja, total.
Win-Win-Situation.
Ja, das stimmt, ja.
Gerade so Österreich, Berge, Steiermark, das ist ja auch wirklich mega.
Ja, es ist was ganz was anderes. Man kann es mit dem Wiener Wald nicht vergleichen. Also gerade so Sommergewitter sind, haben wir ein, zwei in den Bergen erlebt. Das ist dann doch ein anderes Kaliber als bei uns in Wien, wenn es da mal waschelt. Und die Natur ist dort natürlich viel unberührter als in der Stadt. Das
Auf
ist
jeden
kein
Fall, ja.
Vergleich, ja.
Ja, spannend auf jeden Fall. Gibt es denn einen bestimmten Grundsatz oder eine Jagdethik, nach der du handelst?
Ja, natürlich, Weitgerechtigkeit sollte uns allen ein Begriff sein. Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Und wonach wir definitiv handeln, ist, also wir erlegen nur die Stücke, die wir selber verwerten. Wir verwerten alles vom Stück. Ich habe das große Glück, dass mein Lebensgefährte eine Hotel- und Tourismusfachschule besucht hat, unter anderem, und ein passionierter Koch ist. Und das versuchen wir eben auch uns allen Interessierten näher zu bringen. Und wir verwerten vom Stück angefangen von den Knochen bis hin über das ganze Fett, alles selber. Ja. Wir lassen selber Schmalz aus und machen Grammeln. Wir kochen selber einen Soßenjus. Wir versuchen wirklich respektvoll mit dem Lebensmittelwild umzugehen. Und nach dem Grundsatz handeln wir eigentlich auch. Also wir sind nicht die Trophäenjäger, die besonderste oder stärkste Trophäe möchte. Wir konzentrieren uns eigentlich beim Abschuss eher auf einjährige Stücke und überlassen denen, die wirklich eine schöne Trophäe haben wollen oder eine besondere Trophäe haben wollen, den Abschuss, weil das jüngere Fleisch einfach deutlich genießbarer ist. Ja. Und ja, das würde ich sagen, prägt unseren Jagdstil sehr.
Glaube ich sofort. Ist das dann auch so, wenn die Truhe voll ist, dass ihr dann stoppt und sagt, okay, gerade brauchen wir nichts, also gehen wir auch nicht raus? Wie ist das?
Nein, das machen wir nicht. Wenn wir zu viel haben, verschenken wir es an Verwandte. Also wir haben eine recht große Familie, die sind auch alle begeisterte Wildesser. Es war auch spannend zu sehen, dass viele Menschen noch einen anderen Zugang zu Wildfleisch hatten, bevor sie uns kannten. Die waren da eher scheu und hatten noch diese ganzen alten Wildrezepte und Wildgeschmäcker, diesen Fehlgeschmack, den Wild ja eigentlich nicht entwickeln sollte, im Kopf. Und seit wir es ja mal von unserem Wild probiert haben, reißen sie es uns aus den Händen. Also wir entnehmen natürlich nur so viel, wie es das Habitat zulässt, ja, aber der Tiefkühler leert sich. Also wir haben den Luxus, dass wir uns eigentlich fast nur von Wildbret ernähren.
Ja,
Und
wow.
das schätzen wir auch, ja. Also weniger ist mehr, Qualität vor Quantität. Und wenn man weiß, wie man es zubereitet und was man aus welchem Stück macht, ja, dann ist das, kann man fast jedes Gericht auch der Wiener Küche nachkochen mit
Ja.
Wild. Also man muss sich halt damit beschäftigen,
Ja,
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 und
ja.
interessieren.
Das ist ja auch, der Trend geht ja weg, ich sag mal, vom Braten wirklich
Ja.
hin zu, gerade jetzt in Deutschland seit letztem Jahr hat auch der DJV stark geschaut, dass es nicht nur an Weihnachten Wild gibt, sondern.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch, also man merkt schon, dass sich der Gedanke, man sieht Wild auf einmal im Supermarkt als Würstel verpackt oder als Wildgulasch. Auch in Wien gibt es vom Magistrat eine Initiative, die das Wild wirklich an die Konsumenten bringt. Und ich finde, das ist eine gute Sache.
Auf jeden Fall. Das ist also eine Kundin von mir, die ist auch aus Österreich und die machen immer Wildleberkäse mit ihrem Verein und verschenken das dann auch so in der Weihnachtszeit. So total cool, wie das unter die Leute kommt, ne? Und das auch einfach die Akzeptanz natürlich steigert und natürlich das Bewusstsein, wo kommt mein Fleisch her, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, das war auch ein sehr prägender Moment, wenn man das erste Stück erlegt und dann hat man es vor sich am Teller liegen. Da habe ich schon einmal geschluckt, weil
Ja.
natürlich, man hat ein Erlebnis, das man damit verbunden hat. Und dann liegt das Stück fertig am Teller und man schneidet den ersten Bissen runter und es ist mir fast im Hals stecken geblieben. Also ich habe wirklich auch ein paar Mal, also die ersten paar Male habe ich schlucken müssen und seitdem, wenn man sich damit daran gewöhnt hat und damit umgehen kann, ist das kein Problem mehr. Aber man hat halt nicht mehr diese Distanz zu dem
Ja.
Fleisch wie der normale Endkonsument, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also total interessant, dass du es ansprichst. Ich habe auch eine Freundin, die lebt schon immer vegetarisch, und die isst nur Fleisch von mir. Und sie will aber auch immer vorher wissen, wie hat das gelebt und auch wie ist es gestorben. So, und da sagt sie, das ist ihr total wichtig, dass wenn sie mal wirklich dieses eine Mal im Jahr Fleisch isst, dass sie genau das wissen will. Sagt aber von sich, was auch in Ordnung ist, dass sie niemals selbst ein Tier töten könnte.
Ja, das finde ich auch total okay, weil nur weil man es, also ich finde, man sollte diesen Gedanken schon akzeptieren, dass wenn ich ein Stück Fleisch esse, dann muss dafür auch ein Lebewesen sterben, so böse es klingt. Ich erwarte aber von niemandem, dass er das selbst macht. Muss man ja nicht. Ja,
Es ist auch nicht für jeden was. Das ist,
definitiv, ja.
was eine gute Überleitung zum nächsten Themenblock ist, Herausforderungen und Extremsituationen. Was war für dich die herausforderndste Situation, die du bis jetzt bei der Jagd erlebt hast?
Also körperlich herausfordernd war, als ich meinen ersten Hirschschmalspießer geschossen habe und wir den zu zweit geborgen haben. Und im Wienerwald werden die relativ stark, also der hat der aufgebrochen, ohne Haupt, 80, 90 Kilo sowas. Und wir waren zu zweit, mein Lebensgefährte und ich, und da haben wir ganz schön geschwitzt. Also das war wirklich eine Herausforderung. Und den dann auch noch ins Auto, in den Kofferraum, das war wirklich, also da haben wir wirklich geschwitzt. Das
Glaube
war,
ich.
ja, weil direkt aus dem Wald über Stock und über Stein, ja, das war wirklich eine Herausforderung. Und sonst, also ich würde auch sagen, ich muss sagen, was ich eher vermeide in der Jagd, ist Kids schießen, ja, die Kidserlegung. Ich tue mir eher schwer damit. Wenn ich es nicht machen muss, dann mache ich es nicht oder ich vermeide es eher oder ich überlasse es gern wem anderen. Letzten Sommer habe ich ein Kids erlegt und das war eine ganz spannende Situation, weil das habe ich mit Schalldämpfer erlegt. Und die Geiß und das zweite Kitz sind nicht abgesprungen. Und das war irgendwie und natürlich, die Geiß hat dann dauernd zu dem Kitz, das ich erlegt habe, das ist zum Glück auch im Feuer gelegen, nach hinten gesichert. Die Geiß und das zweite Kitz habe ich nicht erlegen können, weil die sind auf einer Bergkuppe gestanden, da war einfach kein Kugelfang vorhanden. Und da habe ich schon auch ein bisschen geschluckt. Also das war schon emotional irgendwie berührend, weil gerade in der Gegend, ich kenne die Geiß dort seit Jahren. Ich habe noch kein Kitz von ihr erlegt, aber dieses Jahr habe ich mir gedacht, gut, wir haben bei uns im Wald eine sehr hohe Wilddichte gehabt und wir haben sehr, sehr stark das Rehwild bejagt und auch überschossen, weil im Wienerwald, da ist viel Freizeittourismus, die Stücke sind sehr heimlich, sie treten sehr, sehr spät aus Und dementsprechend hoch ist auch der Wildstand. Nur weil man sie nicht sieht, heißt es ja nicht, dass sie nicht da sind. Und wir haben dann bereits bemerkt, dass wir eine kompensatorische Unfruchtbarkeit im Revier haben, dass die Geißen nur mal ein Kitz setzen, und haben wirklich darauf geachtet, dass wir stark, also eine angemessene Überbejagung der weiblichen und einjährigen Stücke machen. Und letztes Jahr war es das erste Mal, dass flächendeckend unsere Geißen zwei Kitze geführt haben. Und dementsprechend wollte ich natürlich das so beibehalten, dass die Kitze natürlich auch gut über den Winter kommen, und habe mir ein Herz gefasst und dieses Kitz zerlegt. Und ich weiß nicht, ob ich es wieder tun würde, sage ich ganz ehrlich. Ja. Aber gehört auch dazu, ja. Damit muss man halt auch leben können.
Ich finde es ganz, ganz toll, wie du diese ganze Komplexität beschreibst. Also natürlich einmal der Punkt der Emotionalität, ne?
Ja.
Es ist doch, naja, ein Mutter-Kids-Verhältnis da, was da auch
Ja.
zerstört wird. Kann ich absolut nachvollziehen, geht mir auch super nahe. Aber auch dieser Grund, warum muss ich als Jäger da so handeln oder warum sollte ich so handeln? Also die Verpflichtung dahinter, die
Ja.
wildökologische Verpflichtung, dann im Wald mit Freizeitdruck. Ich finde, hast du gerade wirklich ganz, ganz toll beschrieben. Ja, danke dafür.
Ja, danke.
Wie ist es bei dir? Also, wie gehst du mit Druck, Fehlern oder kritischen Momenten um?
Also ich muss sagen, das ist halt wirklich in der Jagd sehr, also gravierend. Wenn ein Fehler passiert, dann ist das keine Grauzone, es ist schwarz oder weiß und meistens nicht viel in der Mitte. Dessen muss man sich bewusst sein. Ich finde, man sollte es aber auch anerkennen, dass wenn man nicht bereit ist, ein Risiko einzugehen bis zu einem gewissen Grad, das gehört einfach zur Jagd dazu. Ich habe aber auch beobachten können, spannenderweise, ich bin eher eine, würde ich sagen, konservative Jägerin. Ich nehme mir wirklich die Zeit und überlege mir dreimal, ob ich das Stück erlege oder nicht. Nicht nur einmal ist das Stück, habe ich das Stück dann nicht erlegt und habe mir im Nachhinein gedacht, na, hätte ich nur. Aber man ärgert sich dann eher über die Schüsse, die man gemacht hat, die man nicht hätte machen sollen, als über die Schüsse, die man nicht gemacht hat. Und also man sieht schon, es gibt, also vor allem, möchte jetzt nichts generalisieren, aber man sieht schon eher die Tendenz, gerade bei uns in unserem Umfeld, dass die Damen da eher konservativer jagen und die Männer doch Risiko bereiter sind. Also ich schieße ein Stück nur, wenn das wirklich breit vor mir steht.
Ja.
Die Männer sind da etwas aktiver in der Schussabgabe, was sein Für und Wider hat. Man muss halt jeder entscheiden, wie risikofreudig man sein möchte. Und ich finde, man sollte sich, wenn man einen Fehlabschuss macht, keine Vorwürfe machen, denn aus Fehlern lernt man. Und aus solchen Fehlern lernt man nachhaltig. Und die macht man kein zweites Mal, so hart es auch ist. Und man sollte sich die auch zu Herzen nehmen, finde ich, weil es geht um ein Lebewesen. Das sollte man auch respektvoll behandeln. Aber es ist einfach so. Damit muss man leben können in der Jagd, würde ich einmal behaupten.
Ja, also du sagst erstmal präventiv handeln, wirklich schauen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Aber wenn es so weit kommt, dann muss ich mir das eingestehen und muss dann auch wirklich aktiv an mir arbeiten, dass das nicht mehr wieder passiert.
Ja, und ich finde auch, es ist je nach Persönlichkeit abhängig, wie weit sage ich, ich gehe lieber ein Risiko ein, und inwieweit sage ich, nein, das ist mir zu unsicher. Und das kommt sicherlich auch mit Erfahrung. Ja.
Das sagst du auch, das muss jeder für sich selbst wissen.
Ja, definitiv. Ich würde sagen, also was wir all unseren Jungjägern mitgeben, ist definitiv, wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, lass den Finger gerade und gib den Schuss nicht ab. Das geben wir jedem mit. Aber im Endeffekt ist es eine Eigenverantwortung.
Das ist auch wieder die gefühlte Sicherheit, ne? Die wieder jeder anders empfindet, ne?
Ja, genau.
Finde ich aber gut, wie du das beschreibst. Das ist auch eine schöne Überleitung zum nächsten Themenblock, und zwar Lernen. Was war so die wichtigste Lektion, die du in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Ah, Lektion. Das ist eine schwierige Frage, finde ich.
Deswegen stelle ich sie.
Für mich war es definitiv eine Lektion, etwas risikobereiter zu sein. Ich tendiere da eher sehr konservativ zu sein und eher nachzudenken und zu schauen, was passiert. Also ich habe doch über den Schatten springen und doch ein bisschen risikobereiter zu sein, das habe ich in der Jagd gelernt. Auch, dass man vielleicht neue Dinge annimmt. Ich bin auch genauso wie ich jage, verhaltet sich auch mein Equipment. Kann mit meinem Equipment super umgehen und das liegt mir sehr. Und wenn ich etwas blind bedienen kann, weil das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass man mit seiner Waffe die blind im Schlaf bedienen könnte. Wenn man damit einmal sich ein eingespieltes Team ist, habe ich mir schwer getan, eine Neuerung anzunehmen. Und die ist eigentlich keine Neuerung. Eigentlich ist es State of the Art. Aber ich war, glaube ich, einer der Letzten, der einen Schalldämpfer sich zugelegt hat. Und seit ich den aber habe, möchte ich ihn nicht missen. Also man sollte schon schauen, finde ich, oder das habe ich gelernt, dass man sich das Leben ein bisschen durch Equipment erleichtern kann.
Also
Und man
da auch
merkt es
offen
auch
für
beim
Neues
Wild.
zu sein.
Ja, offen für Neues. Und man merkt es auch, es tut dem Wild auch gut. Das Wild ist durch den Schalldämpfer deutlich weniger beunruhigt. Es hat seine Vorteile und seine Berechtigung. Und ja, offen für Neues sein und sich auch mit den Neuerungen auseinandersetzen. Ja, das ist, finde ich, wichtig, ja.
Also ich halte mal zwei Lektionen fest. Einmal zu sagen, okay, Schritt aus der Komfortzone, was bei dir, ich sag mal, die Risikobereitschaft war, aber auch nicht zu konservativ sein, sondern auch offen für all das, was da noch so kommt, sein.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, diese Gedanken teilen wahrscheinlich viele Jäger, weil die JägerInnen sind doch eher eine konservative Gruppe, würde ich behaupten, und
Ja.
ein bisschen Aufgeschlossenheit und Mut zum Neuen würde uns allen nicht schaden, sondern
Auf
gut
jeden
tun.
Fall. Wir wissen, was du sagen willst. Gibt es denn ein spezielles Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Ein Thema, über das ich anders denke. Schwierige Frage. Worüber denke ich? Also ich würde schon sagen, dass ich die Berührungsangst zu Lebensmitteln und Fleisch verloren habe. Auch ich war jahrelang Vegetarierin, ich war auch jahrelang Veganerin. Aus dem Grund, dass ich A, noch nie so eine besondere Fleischesserin war, wie viele es vielleicht sind, und weil ich Massentierhaltung einfach konsequent ablehne. Und dementsprechend wollte ich Fleisch auch nie angreifen und habe dort eher eine Distanz gehabt dazu. Und durch die Jagd, also ich versuche das definitiv auch selber zu machen, dass ich selber aufbreche, aus der Decke schlage, zerwirke, dass ich mir die Stücke anschaue, und dass ich da einen besseren Bezug dazu habe, ja.
Also
Weil ich finde, das
bewusster
gehört dazu.
Umgang.
Ja, genau, ja.
Ja, sehr cool, auch von dem, wie du herkommst, ne? Ich finde immer, dass gerade Vegetarier und Veganer und Jäger mehr Gemeinsamkeiten haben, als
Ja.
das auf den ersten Blick so vermuten lässt, ne?
Ja, finde ich auch, weil auch ich habe einige Vegetarier und Veganer im Freundeskreis und die sagen, ich will zwar kein Fleisch konsumieren, ja, aber wenn ich es würde, dann würde ich es so tun, wie du es machst. Und das finde ich ist schon ein Riesenkompliment, da,
Auf
dass
jeden
die
Fall.
Leute positiv auf die Jagd blicken, weil ich in dem Fall, in dem konkreten Beispiel, einfach ein positives Beispiel dafür bin.
Ja,
Und das
total
finde ich ist
schön.
eine wichtige Botschaft, ja.
Auf jeden Fall. Was sagst du denn, welche Herausforderungen und welche Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Also Herausforderungen finde ich definitiv. Social Media ist eine Chance und eine Herausforderung, weil die ganzen Jagdfilme, Erlegerfotos, die relativ blutrünstig die Jagd porträtieren, ist vielleicht nicht der richtige Umgang damit, weil das doch sehr kontrovers ist, ja? Und negativ behaftet, Blut, Schießen, Töten. Das ist, finde ich, ein Bild, das uns Jäger schlecht repräsentiert. Ja? Als Chance würde ich definitiv sehen, Öffentlichkeitsarbeit, weil Die Jägerschaft war sehr lange sehr abgegrenzt und ich finde, hat auch verabsäumt, der breiten Öffentlichkeit mitzuteilen, worum es bei der Jagd geht. Ja, beginnt einmal damit, dass die Leute überhaupt nicht wissen, wann darf ich in den Wald und wann nicht. Ja, da beginnt das Problem schon. Und ich finde, das sollte da die Jägerschaft noch einiges aufzuholen, einfach die Leute zu bilden und ihnen die Chance auch zu geben, einen fairen Einblick in die Jagd zu erlangen. Das würde ich dazu sagen zu dem Thema. Und das ist mir auch wichtig, das porträtieren wir auch, dass es bei der Jagd eigentlich hauptsächlich um Hegemaßnahmen geht und dann Wildbretverarbeitung, weil dieser kleine Moment des Erlegens des Stückes, ja, das ist ein Bruchteil von, das sind vielleicht 5% von dem Ganzen, was wir Jäger tun, ja. Hundeausbildung, Hege, wie viele stündliche Waldsitze und kein Stück erlege, ja, darüber spricht hier niemand.
Deswegen auch
Ja, und
total schön, wenn wir den Bogen zum Anfang, zur ersten Frage schlagen, mit dem,
ja.
als du gesagt hast, mein prägendstes Jagderlebnis hat nichts mit deinem
Ja,
Abschluss zu
stimmt.
tun. Ja.
Ja, das stimmt. Und ich finde, da sollte sich die Jägerschaft vielleicht ein bisschen eben aufgeschlossen sein und eben das mehr porträtieren und nicht sich auf diese kleinen Momentausschnitte, die vielleicht auch negative Emotionen bei allen anderen auslösen, konzentrieren. Ja.
Sehr schön. Also das ist schon eine schöne Botschaft. Ich frage dich trotzdem, ob du eine Botschaft für die Hörer mitgebracht hast oder was würdest du denen gerne sagen?
Ja, ich habe eigentlich schon einen Appell, den ich sehr, sehr wichtig finde. Ich finde, es ist wichtig, dass wir Jäger zusammenhalten, dass Ehrlichkeit und Kameradschaft herrscht, vor allem unter denjenigen, die gemeinsam in einem Revier sind. Die Jagdkameraden, mit denen verbringt man sehr, sehr viel Zeit und ich finde, da sollte auch ein Vertrauen herrschen. Und die Jagd gemeinsam auszuüben, ist ja das, was die Jagd besonders macht. Erlebnisse gemeinsam teilen. Und man sieht immer mehr durch, ja, das heutige Leben, dass sich das immer mehr zerschlägt und die Leute den Sinn dafür verlieren. Und ich finde, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir uns alle beibehalten sollten.
Absolut. Also, dass du da sagst, Zusammenhalt, Ehrlichkeit, ne? Thema Jagdneid ist ja auch immer wieder so ein Ding. Ist
Ja,
das da?
genau. Ja, das ist, sieht man überall, dass das ein Thema ist und es ist nicht notwendig und
Ja.
ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja.
Find ich aber einen guten Punkt, dass du das ansprichst, auch so als direkten Appell. Also vielen Dank
Ja.
dafür. Finde ich sehr gut.
Ja.
Also generell vielen Dank, dass du da hier, ich meine, du gehst ja gerade mit gutem Beispiel voran und hast uns ja gerade ehrlich die Fragen
Ja, das
beantwortet.
stimmt.
Auch so Fragen zu Fehlern und sowas.
Ja.
Finde ich wirklich sehr schön. Deswegen vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja,
Ich
vielen
fand super
Dank.
spannend. Möchtest du noch deine Socials teilen für die Leute,
Ja, sehr gerne.
die dich vielleicht stalken möchten, hätte ich jetzt fast gesagt.
Stalken bitte nicht, ja. Also auf Instagram findet man mich unter caroline.hunting. Da porträtiere ich mein Leben als Schützin, als Jägerin, als Hundeführerin, ein bisschen mit Humor, einfach einen ehrlichen Einblick sieht man da. Und was wir alles mit unserem Jagd-Concept Store machen, findet man unter hunters-lodge-at. Dort zeigen wir vor allem Einblicke in unseren Jagdclub und was wir dort alles eben so anstellen und machen.
Sehr gut. Und Caroline mit K, ne?
Genau, mit K. Genau, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert.
Genau. Ja, perfekt. Dann vielen, vielen lieben Dank für dich, dass du da warst und die Fragen beantwortet hast.
Ja,
Und
vielen
an
Dank
die.
für die Einladung. Es war spannend. Ich freue mich schon auf die anderen Interviewpartner, ob die auch so ehrlich waren wie ich.
Du bist jetzt, ich meine, der Podcast ist noch nicht öffentlich. Du bist die dritte
Ja.
Folge.
Ah, ja.
Ich hoffe, dass wir im April mit dem Veröffentlichen starten. Deswegen an alle, die es jetzt hören, die hören es wahrscheinlich im April. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast, lasst uns eine gute Bewertung da. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Kommen noch viele spannende Gäste. Und sage an der Stelle schon mal Tschüss.